Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen.
Sie befinden sich in den höchsten Gebirgen, an den tiefsten Orten in der Tiefsee. Auch in der Arktis wird überall Plastik gefunden.
Warum es so wichtig ist, dass die Verhandlungen über ein weltweites Plastikabkommen erfolgreich werden, darüber habe ich mit der Umweltwissenschaftlerin Professorin Annika Jahnke gesprochen. Mehr dazu hören Sie gleich. Wir berichten außerdem über die weltgrößte grüne Methanolanlage und über Erfolge in der Neurologie. Bei einer schweren Verletzung des Rückenmarks kann es zu einer Querschnittslähmung kommen. Bei etwa der Hälfte der Betroffenen existieren aber noch Verbindungen zwischen Gehirn und Gliedmaßen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen versuchen unter anderem mit Hilfe von Elektroden am Rückenmark diese Verbindung zu stärken. Und nun sieht es so aus, als ob auch eine Stimulation direkt im Gehirn hilfreich sein könnte. Das zeigte eine Studie aus der Schweiz, die jetzt einen Preis für Forschungen auf dem Gebiet der Neuromodulation erhalten hat. Volkert Wilder berichtet.
Wenn das Rückenmark nicht vollständig durchtrennt ist, können bei einer Querschnittlähmung noch einige Impulse aus dem Gehirn bis zu den Gliedmaßen vordringen. Nur reichen sie meist nicht aus, um komplexe Bewegungsmuster auszulösen, wie etwa einen Schritt nach vorne zu machen. Der Neurochirurg Newton Cho ist überzeugt, auch wenige Nervenverbindungen können im Prinzip hilfreiche Informationen übertragen. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne suchte er die relevanten Regionen im Gehirn von Mäusen nach einer Rückenmarkverletzung. Und zwar mit einer Methode, die andere Gruppen gerade erst entwickelt hatten.
Basically, you can take the whole mouse central nervous system and render it completely transparent.
Im Grunde macht man das ganze Gehirn der Maus durchsichtig. Dabei bleibt alles intakt. So konnten wir Verbindungen zwischen dem Gehirn und dem Rückenmark verfolgen und sehen, welche Verbindungen bei Beinbewegungen aktiv sind.
Besonders auffällig waren hier nicht die klassischen Bewegungszentren wie der Motorkortex, sondern der seitliche Hypothalamus. Der regelt zum Beispiel Durst und Hunger der Mäuse.
Certainly that was very unexpected, but also kind of cool, you know, like it was very exciting too, yeah.
Unerwartet, aber aufregend war dieses Ergebnis für Newton Cho. Nikolaus Wenger von der Abteilung für experimentelle Neurologie an der Berliner Charité hat die Ergebnisse aus Lausanne verfolgt. Er ist nicht ganz so überrascht, denn das Hungergefühl soll ja gerade Handlungen auslösen.
Also dieses Suchen von einem Ziel, das mit Nahrung zu tun hat, das wusste man, dass das im lateralen Hypothalamus stattfindet und dass das mit Gangfunktion zu tun hat.
Dieses Wissen wurde bislang aber nicht praktisch genutzt. In Versuchen mit Mäusen und Ratten konnte Newton Cho zeigen, dass Impulse aus dort eingepflanzten Elektroden die Regeneration nach Rückenmarkverletzungen tatsächlich unterstützen können. Im Zusammenhang mit der Parkinson-Erkrankung haben Neurochirurgen viel Erfahrung mit dieser tiefen Hirnstimulation in anderen Regionen des Gehirns gesammelt. In Lausanne waren nun auch zwei Patienten mit einer Querschnittlähmung bereit, sich Elektroden in den Hypothalamus implantieren zu lassen. Beide konnten die Beine noch etwas bewegen.
Die erste Patientin wollte mit weniger Hilfsmitteln zum Tragen ihres Körpergewichts laufen können. Dem zweiten kam es darauf an, Stufen zu bewältigen. Am Ende der Studie hatten beide Fortschritte gemacht. Besonders der zweite Patient kam die Stufen viel besser hoch und runter als vorher.
Die Verbesserungen hielten auch an, nachdem die Elektroden wieder abgeschaltet wurden. Der Neurologe Nikolaus Wenger ist von den Ergebnissen beeindruckt, verweist aber darauf, dass es hier erst um zwei Betroffene geht, die beide neben der Hirnstimulation auch viel trainiert haben.
Das sind natürlich vorläufige Resultate, zu unterscheiden, was ist der Anteil der Stimulation, was ist der Anteil von diesem intensiven Rehabilitationsprogramm, das leistet diese Studie noch nicht. Das heißt, die Vorstellung oder das Heilsversprechen, da müsste man noch sehr vorsichtig sein in der Interpretation dieser Resultate.
Dem stimmt auch der Neurochirurg Newton Cho zu. Nach einer Rückenmarkverletzung wird es weiterhin darauf ankommen, die verbleibenden Bewegungsmöglichkeiten intensiv zu trainieren. Impulse aus Elektroden im Gehirn und am Rückenmark können die Rehabilitation unterstützen, wenn sich die Ergebnisse aus Lausanne in größeren Studien bestätigen.
Volkert Wildermuth berichtete. Es gibt noch Regionen auf der Welt, die noch nie ein Mensch betreten hat. Arktische Gletscher zum Beispiel. Aber dennoch finden sich auf diesen scheinbar unberührten Landschaften Spuren menschlichen Lebens in Form von Mikroplastik. Rund 23 Millionen Tonnen Kunststoffmüll landen jedes Jahr allein in den Gewässern der Welt. Das entspricht fast 2 Lkw-Ladungen pro Minute. Und Plastik wird nicht abgebaut, sondern zerfällt in immer kleinere Teile zu Mikro- und Nanoplastik, das sogar mit dem Wind auf entlegene Gletscher kommt oder über die Nahrung ins menschliche Gewebe. Seit mehr als 3 Jahren ringt die Weltgemeinschaft um ein globales Plastikabkommen. In der nächsten Woche beginnt in Genf die nächste Verhandlungsrunde, um die weltweite Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Warum eine Reduktion aus Sicht der Wissenschaft wichtig ist, darüber habe ich mit der Umweltwissenschaftlerin Professorin Annika Jahnke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen und wollte von ihr wissen, warum Plastikmüll für Gewässer und Böden inzwischen so problematisch sind.
Ja, Plastik in der Umwelt oder Kunststoffe in der Umwelt generell sind ein großes Problem wegen der Langlebigkeit. Also sie werden ausgebracht in die Umwelt und verbleiben dann in der Umwelt über Jahrzehnte, teilweise vielleicht Jahrhunderte oder noch länger, je nachdem, wo diese Kunststoffe landen. Im Gewässer zum Beispiel können sie relativ einfach transportiert werden, wie auch über die Luft, können sie über weite Distanzen transportiert worden von dem Ort, wo sie eingesetzt wurden. In Böden zum Beispiel können sie die Wasserhaltekapazität des Bodens ändern, sodass vielleicht der Ertrag geringer ausfällt. Und in der Nahrungskette treten natürlich auch gewisse Probleme auf, wenn Plastik in den Körper von Lebewesen aufgenommen werden kann.
Was macht denn Plastik neben der Langlebigkeit, die Sie auch gerade schon erwähnt haben, noch so gefährlich?
Ja, Plastik ist so gefährlich, weil es eben zwar langlebig ist, aber nicht unveränderlich über diese Zeit. Also Kunststoff- oder Plastikgegenstände sind ja zum Beispiel Verwitterungseinflüssen in der Umwelt ausgesetzt, wie starker UV-Strahlung. Diese führt dazu, dass dieser Plastikartikel dann brüchig wird über die Zeit und so sehr kleine Partikel abgeben kann, das sogenannte Mikroplastik oder auch Nanoplastik, aber auch Chemikalien wie zum Beispiel Additive, Weichmacher, Flammenhemmer, UV-Stabilisatoren und so weiter.
Ich habe gelesen, dass es mehr als 10.000 Chemikalien gibt, die dem Plastik zugesetzt werden, damit der Kunststoff die Eigenschaft bekommt, die man halt gerade möchte. Also eine Folie, die irgendwie biegsam ist oder damit die Farbe stabil bleibt bei irgendeiner Umverpackung. Was passiert mit diesen Chemikalien im Laufe der Zeit?
Ja, hierzu gibt es eine Studie aus dem letzten Jahr, die sehr umfassend ist, von einem Forscherteam geleitet in Norwegen, der sogenannte PlastCam Report. Und hier hat man herausgefunden, dass es eben über 16.000 Chemikalien gibt, die in Kunststoffen vorhanden sein können. Davon ist ein gewisser Anteil absichtlich hinzugesetzt, um eben diese gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Farbstoffe zum Beispiel sind auch solche Additive. Aber es gibt auch noch eine ganze andere Reihe an Chemikalien, zum Beispiel Verunreinigungen in den Rohmaterialien, Prozesshilfsmittel und so weiter. Und so kommt man eben auf diese große Menge an Stoffen, die natürlich nicht gleichzeitig auftreten, aber die theoretisch in Kunststoffen enthalten sein können. Und über diese Zeit, die Kunststoffe im Einsatz sind oder auch wo sie in der Umwelt sind oder in einem Lebewesen, können diese Stoffe abgegeben werden, da sie nicht in das Grundstoff, also Kohlenstoffgrundgerüst des Polymers eingebunden sind. So können sie über die Zeit, über die Oberfläche abgegeben werden.
Und sind darunter auch gefährliche Chemikalien?
Ja, also dieser Bericht, diese Untersuchung kam darauf, dass über ein Viertel dieser Stoffe bekanntermaßen ein Gefährdungspotenzial hat. Und so ergibt sich natürlich eine Argumentation dafür, dass man solche Stoffe, wo man weiß, dass sie problematisch sein können, durch andere ersetzt, die ein geringeres oder im besten Fall gar kein Gefährdungspotenzial haben.
Können Sie mir ein Beispiel nennen für eine problematische Chemikalie, die eingesetzt wird?
Also jetzt so konkret kann ich es nicht sagen. Es sind aber verschiedene Gruppen. Es sind einige Stoffe, die zum Beispiel endokrines Wirkpotenzial haben. Man weiß, dass sie auf das Hormonsystem beispielsweise einwirken.
Warum ist Plastik auch schon bei der Herstellung so problematisch oder Kunststoff?
Ja, da kommt es zu großen Auswirkungen auf den Klimawandel oder zumindest einen Anteil, den Plastikproduktion am Klimawandel hat. Dadurch, dass in großem Maße Treibhausgase freigesetzt werden dabei. Und Kohlenstoff ist natürlich der Grundbestandteil von Plastik. Also es wird auch sehr viel erdölbasiertes Material in Plastik verwendet.
Von Seiten der Industrie wird immer mal wieder auf zersetzbare Kunststoffe hingewiesen. Wie steht es tatsächlich um die Alternativen? Beziehungsweise gibt es wirklich zersetzbare Kunststoffe? Also welche, die sich so zersetzen, dass sie kompostierbar sind?
Ja, hierzu vielleicht zunächst ein ganz grundlegender Kommentar. Man liest ja häufig von oder hört von Bioplastik. Das können zwei ganz unterschiedliche Materialien sein. Also zum einen können das Kunststoffe sein, die einfach aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, sich aber ansonsten von der Struktur und von der Chemie her nicht von den konventionellen Kunststoffen unterscheiden. Und dann gibt es auch die sogenannten abbaubaren Kunststoffe, die möglicherweise unter ganz bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel in einer Kompostierungsanlage bei bestimmten Temperaturen und bei bestimmten Vorhandensein von Enzymen zum Beispiel zersetzen lassen. Es gibt aber einige Studien, die gezeigt haben, dass sobald diese sogenannten bioabbaubaren Kunststoffe in die Umwelt gelangen, sie eigentlich nahezu ebenso langlebig sind wie die konventionellen Kunststoffe. Kommt also extrem auf die Bedingungen an und sobald das Material in der Umwelt ist, ist es eigentlich genauso problematisch wie konventionelle und herkömmliche Kunststoffe.
Nun wird in Genf in der nächsten Woche verhandelt. Warum wäre so ein globales Plastikabkommen so wichtig?
Wir benötigen unbedingt ein verbindliches und durchschlagskräftiges Abkommen, das hoffentlich in den nächsten 2 Wochen in Genf abgeschlossen werden kann oder zumindest auf den Weg gebracht werden kann, da Kunststoffe weltweit Probleme bereiten. Sie werden in gewissen Regionen hergestellt, eingesetzt, in die Umwelt eingebracht, dann aber global transportiert. Sie befinden sich in den höchsten Gebirgen, an den tiefsten Orten in der Tiefsee. Auch in der Arktis wird überall Plastik gefunden. Und es schwemmt zum Beispiel an abgelegenen Stränden auch an, wo vielleicht gar kein Plastik eingesetzt wird, aber wo man die negativen Folgen besonders zu spüren bekommt. Und daher ist es unabkömmlich, dass wir ein starkes und verbindliches Abkommen schließen, das global die Produktion, den Einsatz und die Entsorgung oder vielleicht auch die Zuführung zur Kreislaufwirtschaft von Plastik absichert.
Nächste Woche wird weiter verhandelt in Genf um ein UN-Plastikabkommen. Warum es so wichtig wäre, darüber sprach ich mit Professorin Annika Jahnke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Um Trinkwasser von Bakterien zu reinigen, gibt es verschiedene Methoden. So wird es zum Beispiel mit UV-Licht bestrahlt, um Keime abzutöten. Forschende in Dresden haben nun einen neuen Weg der Abwasseraufbereitung beschritten und dazu nehmen sie einfach die Blätter einer Magnolie. Was es dazu noch braucht, also zur Trinkwasseraufbereitung, das schildert Claudia Neumeier.
An das Skelett eines Blattes kommt man relativ einfach. Etwas Natron in Wasser lösen, Blätter rein, das Ganze zum Kochen bringen und warten, bis die Blätter ganz weich werden. Die grünen Teile des Blattes werden entfernt, indem man sanft drüber streicht. Für dieses Blattskelett haben Forschende am Institut für angewandte Physik der TU Dresden eine besondere Verwendung gefunden.
Die ursprüngliche Idee, die wir mit den Blättern hatten, war eigentlich, Abwasser zu reinigen, aber nicht unbedingt Bakterien im Abwasser rauszuholen, sondern eigentlich Metall oder Schwermetalle aus dem Wasser rauszuholen.
Zum Beispiel Kupfer und Silber aus Bergbauabwässern, erzählt Hans Klemann. Er leitet die Gruppe organische Bauelemente.
Und dafür ist so eine Blattstruktur auch ideal, weil ich muss sie einfach nur ins Wasser halten.
Blätter besitzen nämlich eine geringe Leitfähigkeit. Legt man an ihnen Strom an, lädt sich ihre Oberfläche auf und die ebenfalls geladenen Kupfer- oder Silberionen aus der Lösung bilden dort eine Schicht.
Also das funktioniert ganz gut. Und dann haben wir später festgestellt, die Metalle, die wir dort rausholen, eignen sich aber sehr gut, um Wasser von biologischen Substanzen zu reinigen, also zum Beispiel von Bakterien, weil es dort so einen leichten antibakteriellen Effekt gibt.
Durch die starke Verzweigung der Blätter gibt es zum einen viele Löcher, durch die Wasser fließen kann. Zum anderen gibt es aber auch eine große Oberfläche, an der Bakterien im Wasser mit der Beschichtung, zum Beispiel aus Silber, in Kontakt kommen und absterben. Und zwar ohne, dass das Silber dabei verbraucht wird. Den genauen Mechanismus dahinter kennt man noch nicht, sagt Hans Klemann.
Aber vermutlich ist es nur so eine Art von Degeneration an der Oberfläche eines Bakteriums, was das Bakterium davon abhält, Botenstoffe auszutauschen oder Nährstoffe auszutauschen. Und dann verhungert die Zelle vermutlich einfach.
Auch wegen ihrer mechanischen Eigenschaften eignen sich die Blätter, um sie in der Wasseraufbereitung einzusetzen, sagt der Physiker.
Ich kann das rollen. Also ich kann diese Struktur sehr schön auf jeden Rohrquerschnitt, auf jeden Reaktorquerschnitt, den ich habe, anpassen. Entsprechend egal, ob das eine große Kläranlage ist oder eine kleine Anlage, die irgendwo auf dem Dach steht.
Solche Wasserspeicher auf Dächern hatte das Team von Hans Klemann im Blick.
Es gibt in südlichen Ländern sehr viele Anlagen, die auf dem Dach stehen, die einfach nur Warmwasser erzeugen. Aber Warmwasser ist natürlich auch eine Brutquelle für Bakterien, ne? Und wenn ich dieses Wasser nutzen möchte, muss ich es natürlich irgendwo reinigen.
Zusammen mit einem Projektpartner konnten die Dresdner Forschenden zeigen, dass die Abwasserreinigung mit den beschichteten Blattskeletten auch außerhalb des Labormaßstabs funktioniert.
Und dadurch kann man sehr, sehr effizient Wasser reinigen und fast Trinkwasserqualität erreichen, selbst aus Abwässern.
Abwasserreinigung mit Magnolienblättern. Die charmante Idee stellte uns Claudia Neumeier vor. Bei der Energiewende geht es darum, Strom mithilfe der Wind-, Sonnen- und Wasserenergie zu erzeugen. Und dann soll mit diesem grünen Strom langfristig auch die Industrie beliefert werden. Die Umsetzung in großen Dimensionen ist bisher noch schwierig, doch es gibt Fortschritte. In Dänemark wurde kürzlich die weltweit größte grüne Methanolanlage in Betrieb genommen. Michael Stang hat bei der Besichtigung für uns teilgenommen.
In Kassel, westlich von Orbenrohr in Süddänemark, empfängt Jens-Peter Zink gut sichtbar mit Warnweste und Helm seinen Besuch aus Deutschland.
Wir sind hier in unserer Kassel E-Methanol-Anlage, wo wir grünes Methanol produzieren.
Der stellvertretende CEO von European Energy zeigt auf die Gebäude hinter sich. Alles ist neu. Erst im Mai wurde die Produktionsanlage eingeweiht.
Diese Anlage ist die erste und die größte Anlage, die es gibt, die grünes Methanol produziert. Das heißt, wir wandeln hier grünen Strom in Methanol um, das wir dann für industrielle Zwecke nutzen können.
Hergestellt wird E-Methanol als Treibstoff für Containerschiffe. Zudem wird es für die Chemie zur Kunststoffproduktion benötigt. Die Führung durch die Anlage übernimmt Karl Emil Hansen. Er geht voran.
Wir stehen hier im Elektrolysegebäude, wo wir Wasserstoff bei atmosphärischem Druck produzieren.
Jedes Jahr sollen hier bis zu 42.000 Tonnen E-Methanol per Elektrolyse hergestellt werden. Dazu braucht es zunächst Wasser und Energie. Das Wasser wird mit Hilfe von elektrischem Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der so erzeugte Wasserstoff wird mit Hilfe von CO2 dann in Methanol umgewandelt. Das Wasser wird vor Ort aus dem Boden gepumpt. Der Strom stammt aus dem größten Solarpark Nordeuropas, dem 304 Megawatt Solarpark Kassö in direkter Nachbarschaft. Ein Standortvorteil, der für eine gute Klimabilanz sorgt. Es geht zum nächsten Gebäude.
Hier ist einer unserer 5 Wasserstoffkompressoren. Hier komprimieren wir den Wasserstoff von atmosphärischem Druck auf 37
Bar. Karl Emil Hansen führt von einer neuen Halle zur nächsten. Überall sieht man Metallrohre, Motoren und Lüftungsanlagen.
Up here you see, the analytics of O2 and H2.
Hier oben sehen Sie die Analysen von Sauerstoff und Wasserstoff. Diese Daten gehen an den Kontrollraum, wo wir checken können, wie die Produktion läuft. Die Werte lassen sich je nach Bedarf hoch- oder herunterregeln.
Der CO2-Ausstoß ist im Vergleich zu Anlagen, die mit fossilen Energien betrieben werden, um rund 97% geringer. Doch noch ist es erst eine Anlage. Diese produziert gerade einmal so viel Methanol, wie eine Handvoll kleiner Containerschiffe im Jahr benötigen. Doch es ist ein Anfang, so Jens-Peter Zink.
Das ist ein Pionierprojekt, aber wir hoffen sehr, dass wir schon Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres den nächsten Baubeginn haben. Und wir wollen das gerne seriell ausbauen. Wir glauben wirklich daran, dass wir hier eine Technologie haben, die zukunftsträchtig ist und die auch, sage ich mal, nicht kostengünstig, aber zu fairen Preisen Methanol produzieren kann. Und hoffentlich können wir im Laufe der Jahre die Kosten runterbringen, sodass wir wirklich bald 1:1 mit den fossilen Alternativen sind.
Die Anlage bringt noch einen weiteren Vorteil. Die hier produzierte Wärme wird in das Wärmenetz eingespeist und versorgt eine Reihe von Häusern der Kommune.
Wie es um die Energiewende in Dänemark steht, schilderte uns Michael Stang. Und jetzt wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Lukas Kohlenbach.
Die heutige Kartoffel ging aus einer Tomatenpflanze hervor. Vor 9 Millionen Jahren kreuzte sich ein Vorfahre der heutigen Tomate mit der sogenannten E-Tuberosum-Pflanze. E-Tuberosum kommt auch heute noch in Südamerika vor. Die Gewächse sehen der Kartoffelpflanze zum Verwechseln ähnlich, aber sie bilden keine Knollen. Das war erst nach der Kreuzung möglich. Heute wirken sowohl Gene von der Tomate wie von E-Tuberosum bei der Knollenbildung der modernen Kartoffel mit. Das zeigt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Cell. Die Wissenschaftler haben das Genom von mehr als 100 heutigen Kartoffelarten sowie von Tomatenpflanzen und E-Tuberosum analysiert. Damit konnten sie den Stammbaum der Kartoffel entschlüsseln.
Ein spezifisches Hirnareal hilft beim Erkennen von festen Objekten.
Wenn wir hingegen flüssige oder körnige Substanzen sehen, reagiert ein anderes Areal in unserer Gehirnrinde. Das zeigen Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology im Fachmagazin Current Biology. Bei ihren Experimenten haben die Studienautoren je 14 Probanden Videos mit festen Objekten oder flüssigen und körnigen Substanzen gezeigt. Mithilfe eines Magnetresonanztomographen haben die Forscherinnen und Forscher dabei die Hirnaktivität der Probanden beobachtet.
Der Europäische Gerichtshof kippt die Einstufung von Titandioxid als kanzerogen.
Der Weißmacher darf nach dem Urteil vorerst nicht mehr als ein Stoff bezeichnet werden, der beim Einatmen Krebs erregen kann. Titandioxid wird vor allem Produkten zugesetzt, die schön weiß sein sollen, zum Beispiel Farben und Lacken, Kunststoffen oder Papier. Die EU-Kommission hatte den Stoff 2019 als krebserregend beim Einatmen eingestuft. Zuvor hatte der in der EU zuständige Ausschuss für Risikobeurteilung entsprechende Studien ausgewertet. Produkte mit Titandioxidpulver als Inhaltsstoff mussten seitdem einen Warnhinweis tragen. Der Ausschuss für Risikobewertung habe aber nicht alle relevanten Gesichtspunkte berücksichtigt. Als er Titandioxid als krebserregend einstufte, teilte das höchste Gericht in Luxemburg nun mit. Es bestätigt damit ein Urteil, das eine untergeordnete Instanz schon 2022 gefällt hatte. Das Urteil betrifft nur das Einatmen von Titandioxid in bestimmten Pulverformen, nicht aber die Verwendung von Titandioxid in Lebensmitteln. Hier bleibt der Stoff wegen möglicher Risiken für die Gesundheit weiterhin verboten.
Mehrere Klimawissenschaftler werfen der US-Regierung vor, sie falsch zu zitieren.
Am Dienstag hatte das US-Energieministerium einen Bericht veröffentlicht. Darin wird die Gefahr von Treibhausgasen für die menschliche Gesundheit relativiert. Die Trump-Administration hat daraufhin vorgeschlagen, Treibhausgase nicht weiter als gesundheitsschädlich einzustufen. Dadurch könnte die rechtliche Grundlage vieler Regeln in den USA wegfallen, die den Ausstoß von CO2 begrenzen. In dem Bericht wird unter anderem der Klimatologe Benjamin Santer aus Großbritannien zitiert. Er hat nun gegenüber der Nachrichtenagentur AFP gesagt, seine Arbeit würde komplett verzerrt wiedergegeben. Auch der Klimaforscher James Ray aus Schottland prangert an, falsch zitiert zu werden. Die Art und Weise, wie das US-Energieministerium Wissenschaft nutze, bezeichnet er als wirklich erschreckend.
Radioaktives Material soll helfen, Nashornwilderei zu bekämpfen.
Wissenschaftler der University of Witwatersrand haben gestern 5 Nashörnern in Südafrika radioaktive Isotope in ihre Hörner gespritzt. Laut den Forschenden sei die Strahlenbelastung durch die Isotope unbedenklich. Die Radioaktivität reiche aber aus, um die Hörner identifizieren zu können. Zum Beispiel beim Zoll. Dieser könnte durch Strahlungsdetektoren Hörner von gewilderten Tieren im Gepäck von Schmugglern entdecken. Selbst in großen Schiffscontainern könnten so in Zukunft Hörner aus Wilderei auffallen.
Und das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lukas Kohlenbach.
Sternzeit, 1. August. Wilhelm Tell und der Regenbogen im Mondlicht. Im Hintergrund zeigt sich der See, über welchem anfangs ein Mondregenbogen zu sehen ist, schreibt Friedrich Schiller in seinem Drama Wilhelm Tell. Dieses seltene Himmelsphänomen, das den Rütli-Schwur zur Gründung der Eidgenossenschaft ziert, könnte auch in den kommenden 2 Wochen zu sehen sein. Ein Regenbogen mitten in der Nacht, es ist das Licht des Mondes, das ihn bildet, heißt es physikalisch korrekt bei Schiller. Denn leuchtet der Mond hell genug und steht er nicht zu hoch am Firmament, so zaubert auch er mit Hilfe von Wassertropfen einen Bogen an den Himmel, genau wie die Sonne bei Tage. Das ist ein seltsam wunderbares Zeichen. Es leben viele, die das nicht gesehen, schreibt Schiller sachkundig. Tatsächlich sind Mondregenbögen sehr viel seltener als die des Sonnenlichts. Das liegt zum einen daran, dass die Sonne deutlich heller ist und daher auch die Sonnenregenbögen viel intensiver leuchten. Zum anderen gibt es viele Nächte, in denen der Mond gar nicht zu sehen ist. Heute Abend leuchtet unser Begleiter halb beleuchtet im Sternbild Waage. Vollmond ist am 9. August. Bis zum Beginn der übernächsten Woche zieht der zunehmende Mond stets sehr tief über den Himmel. Das sind perfekte Bedingungen für einen Regenbogen bei einem nächtlichen Regenschauer. Der steht, wie bei der Sonne, der Lichtquelle genau gegenüber am Firmament. Man muss also mit dem Mond im Rücken Ausschau halten. Mit etwas Glück ist bis Mitte August ein Mondregenbogen wie bei Schillers Wilhelm Tell zu bestaunen.
Mit dem tiefen Mond im August und der Sternzeit von Dirk Lorenzen endet Forschung aktuell. Britta Fecke dankt an dieser Stelle und wünscht noch einen schönen Abend.